Sehr krasse DSF-Stammtisch-Vibes verspüre ich hier heute. Es ist nämlich Sonntag, der 1. Mai, und vor allem ist es 11.31 Uhr. So früh wurde Kadepp noch nie aufgenommen. Mein Name ist Thomas Helmer. Moderiert er diesen Doppelpass eigentlich noch, oder?
Ich bin mir nicht sicher.
Ja. Ja, da, auf jeden Fall wird es halt ein bisschen stammtischiger hier, was ja zum Titel dieses Podcasts passt, zu diesem Folgentitel, nämlich Boulevardesker wird es nicht mehr, hat gesagt Robert Klaus und gemeint Florian Zenger. Guten Morgen.
Servus, guten Morgen, ja.
Und unser Boulevard-Experte schlechthin ist auch dabei, Uli Dickmeier, hallo.
Servus.
Servus. Eine lustige Pressekonferenz war das letzte Woche, Flo. Du hast sie mal wieder gesprengt, irgendwie.
Ja, nur weil ich nach Materia gefragt habe, weil ich es im Interview gelesen habe.
Ja. Uli, du, Materia, ich dachte ja immer, der heißt Materia, aber ich bin halt auch schon.
Nein, das ist ein Wordplay auf seinen Martin. Vornamen, der heißt Martin.
Ja, okay. Wie stehst du zu Materia, Uli?
Ich dachte immer, der heißt Martenia. hab ja den Gag schon mal gebracht in Rostock, wo Materia ja herkommt und beim Spiel bei Hansa Rostock dann ein Lied von ihm eingespielt wurde nach vorheriger Ankündigung und ich ja damals geschrieben habe, dass Martenia irgendwie gezuckt hat, nachdem plötzlich das ganze Stadion gejubelt hat und dann festgestellt hat, dass er gar nicht gemeint ist. Aber für so Kinder-Hip-Hop bin ich eh zu alt. Also
ja, okay.
Bin ich raus.
Ich bin der Meinung, dass Materia zu alt ist für Kinder-Hip-Hop, aber ich glaube, bei dem Thema finden wir nicht zusammen. Das ist ein.
Nee. Er kommt nicht nur aus Rostock, er hat auch für Hansa lange gespielt.
Ja, bevor er dann Model geworden ist oder sowas in New York City, wenn ich mich recht.
Wilde Karriere.
Wilde Karriere, ganz anders als unsere bürgerlichen Existenzen. Das war ein angemessen holpriger Einstieg in diesen Podcast, der sich. Ja, mit was eigentlich beschäftigt? Über was sprechen wir denn heute? Habt ihr Ideen?
Ich bin ein bisschen irritiert, weil wenn man so Twitter verfolgt, die einen wollen mehr Kulinarik-Tipps, den anderen geht's auf den Geist, die wollen nichts mehr von Schnitzel hören. Guter, treuer Hörer und guter Freund von mir hat mich auch darauf hingewiesen, dieser Tage, dass es durchaus auch Vegetarier unter unseren Hörern geben soll, die dann den Podcast beim Frühstück anhören und es dann irgendwie nicht so geil finden, wenn dann 10 Minuten über Schnitzel philosophiert wird. Also ich bin ja ein wenig ratlos,
über
unsere Community irgendwie alle zufriedenstellen sollen.
Schwierig. Ja, ziemlich heterogen. Ja. Was es nicht einfacher macht für uns. Flo, hast du irgendwas? Wir machen mal Werbung. Thomas Korell erzählt uns unseren Sponsor und bis dahin sammeln wir uns und dann geht's auch um ein 1:1 beim FC St. Pauli des 1. FC Nürnberg. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Ich bin ja schon wieder verletzt. Es sind nicht meine Wochen. Letzte Woche, war das letzte Woche, die Wespe oder Biene, in die ich getreten bin?
Das war die Wespe als Standardsituation war letzte Woche.
Ja, exakt. Und heute habe ich in aller Herrgottsfrüh, weil ich schon so früh aufgestanden bin, ein bisschen geturnt und mich bei einer dieser Übungen am Rücken verletzt. Und da sitze ich jetzt hier so nur halb gerade vor meinem Laptop und will ja heute eigentlich noch Bier trinken in Gostenhof auf dem revolutionären 1. Mai-Fest. Weiß ich noch nicht, wie ich das hinbekomme. Allerdings könnte umso mehr Bier fließt, die Rückenschmerzen vielleicht geringer werden.
Oder mehr.
Oder mehr. Das finde ich heraus. Wir haben ja wahrscheinlich auch Nicht-Biertrinkerinnen unter unseren Zuhörenden, denn deshalb weiß ich jetzt auch nicht mehr, ob wir noch über Bier sprechen dürfen.
Schwierig.
Da hast jetzt was angerichtet.
Nee. Ja, in der Pädagogik heißt es Binnendifferenzierung. Da muss man halt dann einfach für alle was anbieten.
Ja, okay. Auch für die, die jetzt gerade frühstücken und sonstige Sachen machen. Vielleicht ist der Fußball der gemeinsame Nenner, der alle hier.
Warum? Das ist zu hoffen.
Wir sollten vielleicht mehr über Fußball reden. Aber da gibt es ja auch wieder welche, denen es zu viel Fußball mitunter ist. Wir wissen ja nicht, ob dieser Podcast jemals erscheint, weil wir wie immer über Studio Link aufnehmen wollten. Und zwar schon um 11. Dann hat Uli Dickmeier auf 11.10 Uhr verschoben. Und dann hatten wir enorme Probleme mit Studio Link. Und jetzt sind wir bei Zencaster oder wie man das auch immer ausspricht, gelandet. Ohne dass einer von uns auch nur annähernd Ahnung hätte, was dann mit den Dateien passiert, wenn wir hier fertig sind, wo die landen. Also, vielleicht wird es eine Folge nur für uns drei und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht nach diesen ersten 5 Minuten, wenn die im Giftschrank verschwindet. Diese Saison, ist die jetzt vorbei? Eigentlich? Also.
Naja, zweimal müssen wir noch spielen, ne? Hilft nichts.
Ja.
Gefühlt ist sie vorbei, ja.
Ja.
Eine schöne Saison. Ich meine. Kann man nicht in Kiel 13-0 gewinnen und Bremen verlieren?
Tja.
Geht es nicht? Wenn Darmstadt 6-0 gegen Aue gewinnt, naja gut, Bremen spielt auch gegen Aue nächste Woche.
Ja.
Also ich habe auch lang rumgerechnet, ich bin zu keiner Lösung mehr gekommen, wie das noch irgendwie ein Happy End nehmen sollte. Ja. Vor allem habe ich live rumgerechnet auf der Tribüne nach dem Ausgleich in der 92. Minute musste ich meinen kompletten Text irgendwie, oder nicht den kompletten, aber doch über weite Passagen in die Tonne treten und habe dann mal das Rechnen angefangen. Hätte es auch nicht mehr gebraucht, das Tor, muss ich sagen.
Ja, dann wäre es wenigstens wirklich...
Wäre ein wenig entspannter gewesen der Abend. Also unterm Strich käme ja dasselbe raus und ja.
Deine Spontanität war gefragt.
Ja.
Und wir wissen alle, dass es mit der nicht weit her ist. Ja, sprechen wir überhaupt noch über dieses Spiel, Flo? Du könntest mir die Anfangsphase erklären. Oder einer von euch beiden könnte mir die Anfangsphase erklären. Ich habe wirklich nichts verstanden, außer dass es munter hin und her ging, gefühlt. Es war alles ein bisschen schnell für mich.
Willst du jetzt eine tatsächliche Erklärung haben oder ist es nur... dass du sagst, ja, das war, du willst, dass wir auch sagen, dass es wild ist.
Ich will eine tatsächliche Erklärung haben. Und dass ihr auch sagt, dass es tatsächlich wild war. Also beides.
Naja, es war tatsächlich so, dass am Anfang St. Pauli einfach Probleme damit hatte, wie der Club aufgebaut und gepresst hat. Also sie hatten halt einfach so 10 Minuten ihre tatsächlich Probleme damit, sich drauf einzustellen und, ne, also, ja.
Der Club hat mit einer Dreierkette gespielt, wie von uns erwartet. Und dann davor.
Eine Art Fünferkette war das dann doch, ne, mit doch erstaunlich viel defensiv orientierten Spielern, was mich schon ein bisschen gewundert hat. Also, Dumann draußen, Möller-Deli verletzungsbedingt draußen und, das war dann schon also von der Fünferreihe doch eher defensiv denkend. Das habe ich nicht so ganz verstanden in einem Spiel, wo man eigentlich nichts mehr zu verlieren hatte. Und für mein Gefühl jetzt auch, also die ersten 5 Minuten dachte ich, naja, das schaut ganz gut aus. Aber das war dann doch nur ein Strohfeuer, hat sich dann auch relativ schnell erledigt. Und dann war es schon sehr passiv und sehr verhalten. Und wie gesagt, auch von der Grundformation fand ich, war es jetzt nicht unbedingt das Signal, dass man hier jetzt auf alles oder nichts geht.
War es nicht eher ein 3-3-2-2 oder sowas. Ich muss da immer aufpassen, dass ich auch wirklich 10 nur.
Idealiter wollten wir es, glaube ich, schon so spielen.
Ja.
Also, dass man tatsächlich, so wie Werder das halt immer spielt, mit so, dass du 2 Achter hast, die je nachdem, wie es ist, nach außen oder nach innen gehen, 2 Stürmer, die. Wenn die Achter draußen sind, den Strafraum besetzen dann und Schienenspieler, die nachschieben und einen alleinigen Sechser dann. de facto war es meistens ja eher sogar ein 5-3-2, also eine Fünferkette und dann nochmal drei Defensive davor und eigentlich nur zwei in der mehr oder minder in der Luft hängende Spieler. Also es war halt die gerade Tempelmann und Kraus, die ja jetzt, sagen wir mal, auch zwar per se schon auch Achter spielen, wenn du mit Drachenviereck spielst, aber die halt trotzdem auch gedanklich oft defensiver denken, die auch auf der Doppelsechs spielen können. Die haben halt oft sehr viel Platz gelassen zwischen sich und den beiden Stürmern vorne. Und wenn du dann eben nach einer Zeit vor allem lang aufgebaut hast und den langen Schlag hattest, dann war es halt oft so, dass die gar nicht nachgerückt sind und dann den möglichen zweiten Ball, selbst wenn Pascal Köpke oder später dann Nikola Dovedan halt in diese Kopfballduelle rein sind, die sie natürlich verlieren, aber trotzdem ist ja die Ballkontrolle noch nicht da, aber den zweiten Ball haben sie halt dann relativ selten erarbeitet. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem gewesen, dass sie zu wenig nachgerückt sind, dass sie insgesamt so von der ganzen Ausrichtung her dann relativ schnell tief standen. Und das war, ja, also Tim vom Millanton hat es dann als planlos bezeichnet. Also, ich glaube, der Plan war schon da, dass man den Ball lang dann schlägt und halt auf den zweiten Ball geht. Aber der Plan ist halt quasi da gar nicht aufgegangen und dementsprechend war es dann eben, wie Uli schon gesagt hat, sehr, sehr defensiv in vielem, halt auch von der personellen Ausrichtung und von der personellen Struktur her. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn diese Halbpositionen mit Dumann und, keine Ahnung, Kastrop oder mit Dumann und Schleimer und davor dann Köpke und Dovedan oder, also wenn die anders besetzt sind, sieht es vielleicht auch anders aus. Das weiß ich nicht, aber es war natürlich irgendwie, glaube ich, auch so die Idee zu sagen, ja, wir machen halt einfach das Zentrum gegen dieses Drachenviereck, weil so ein Vier-Drachenviereck 2, das ist halt nun mal im Zentrum sehr dicht. Dass du da gegen dieses Zentrum auch dicht machst, war ja auch die Dreierkette so ein bisschen das hinten drin. War natürlich dann auch so die Überlegung zu sagen, ja, wir machen halt das Zentrum dicht und dann hast du noch defensiv starke im Zentrum, die du vielleicht neben Geis auch noch mehr brauchst, wobei der das defensiv ja eigentlich ganz gut gemacht hat. Und so hat sich das dann entwickelt und dementsprechend so nach der Anfangsphase, auch weil St. Pauli so selber im Verhalten, im Anlaufverhalten und im Aufbauverhalten ein bisschen was anders gespielt hat als sonst, haben sie auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen und dementsprechend hat sich das dann so in den ersten 10 Minuten eingependelt und dann war St. Pauli eigentlich ja, mehr oder weniger in Kontrolle des Spiels.
Jetzt habe ich kurz darüber nachgedacht, ob du überhaupt noch aufhörst oder ob du einfach so nach 30 Minuten dann zum Gerch überleitest, den du in der Zwischenzeit auch noch schnell entworfen hast und uns dann einfach verabschiedest. Das wäre ziemlich cool gewesen, dass du jetzt zum Mittagessen musst und deshalb heute mal ein bisschen draufkaut hast. Aber war sehr schön, sehr erhellend. Ein Kollege, der nicht genannt werden will, wahrscheinlich, hat mir am Freitagabend um 22.58 Uhr noch eine Nachricht geschrieben. Angsthasenfußball gegen St. Pauli 2.
Ja, auch.
Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob Wolfgang Lars damit meint, dass es wie im Hinspiel schon Angsthasenfußball war und deshalb der zweite Teil oder weil der FC St. Pauli so viele Ausfälle zu beklagen hatte, es mehr oder weniger die zweite Mannschaft war. Vielleicht kannst du das noch aufklären, Wolfgang, aber Uli, war es Angsthasenfußball?
Angsthasenfußball. Ja, ich habe ja schon
schönes Wort.
Angsthasenfußball. Ich habe ja auch schon gesagt, ich fand die Grundausrichtung schon überraschend. Also wie gesagt, mit diesem sehr defensiv orientierten Mittelfeld und dieser Dreier-Fünfer-Kette. Dann vorne ein Pascal Köpke, der jetzt die letzten Wochen auch nicht mehr so wirklich viel gerissen hat. Vor allem Dovedan dafür rauszunehmen. Also das ist ja schon eigentlich Podcast wert fast wieder. Ja. Aber ja.
Habe ich erwähnt, dass ich den beim Hosenkauf getroffen habe, Nikola Dovedan. Auf Twitter habe ich das erzählt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er mich erkannt hat. Ich habe ihn fröhlich gegrüßt und er hat mich irritiert
angeguckt.
Ja, genau. Ja, Entschuldigung.
Ja, Hosen sind wichtiger. Ja, wie gesagt, fand es auch schon ein bisschen verhalten. Ich meine, es ist im Nachhinein immer schlauer. Es hätte auch durchaus alles so funktionieren können, wenn man eine der zwei durchaus reizvollen Chancen in der Anfangsphase als St. Pauli eben diese Probleme noch hatte, sich darauf einzustellen, genutzt hätte. Wenn du 1-0 führst, kannst du es natürlich viel besser durchziehen, dein Spiel, kannst dann wirklich auf Umschaltmomente lauern, was sie ja gemacht haben, was halt der Plan war. Aber es hat halt einfach wieder ganz deutlich die Qualität dann gefehlt, diese Umschaltmomente, die es ja dann phasenweise auch gab, halt auch zum sinnvollen Ende zu bringen. Und da hat man halt schon gemerkt, dass ein Mats Möller-Deli halt fehlt, der halt dann aus so Situationen einmal den Ball ein paar Meter übers Spielfeld bringt und dann ein paar Leute überlaufen kann, und was dann am Schluss rauskommt, bleibt abzuwarten. Aber ich fand, das war schon augenfällig, dass er so als Art Spielmacher in den Situationen gefehlt hat, und da Duhmann auch nicht dabei war und Tempelmann dann halt auch, der hat ein paar Mal so Ansätze gehabt, aber ich glaube, da war dann auch wieder zu spüren, dass er im Hinterkopf hatte, näher, eigentlich soll ich lieber da hinten mit das Zentrum dicht machen und jetzt nicht davor rennen, dann auch viel wieder abgebrochen hat, war das schon sehr verhalten, und das dann bei der Dominanz von St. Pauli irgendwann halt mal wahrscheinlich ein Tor fällt, das hat sich ja vorher schon angedeutet gehabt mit einem Pfostenschuss, und dann wird es halt ein blöder Elfmeter, und dann ist halt der Plan einfach über den Haufen geworfen. Aber andererseits, ein 0-0 hätte dir ja jetzt auch nicht so wirklich viel weiter geholfen, wenn das das Ziel war. Also fand ich schon ein bisschen, hätte mir in dem Spiel vielleicht einfach Trainer hat auch gesagt, Mut ist immer so ein großes Wort, ne? Also es hat vielleicht auch in die geistige und die körperliche Frische gefehlt. Aber es war halt von außen auch schon das Signal, fand ich, dass man jetzt da nicht alles oder nicht spielt oder Harakiri spielt, sondern das erstmal so abwartet. Und ob das jetzt so die richtige Strategie in so einem Spiel dann ist, weiß ich nicht.
Flo, Widerspruch?
Halb. Also ja, wobei ich halt nicht weiß, inwiefern das jetzt halt einfach so dieses, was man im Nachhinein dann, dass man im Nachhinein sieht, wie das Spiel gelaufen ist und kritisiert auf Basis dessen. Ich glaube, wenn man es vor dem Spiel sieht, kann man sich's kann man es schon nachvollziehen, weil man ja gerade, wenn man die Anfangsphase sieht, ich meine, einer der beiden Angriffe da in der dritten oder in der vierten Minute muss nur reingehen, dann läuft das ganze Spiel anders. Dann, also, und es ist ja auch insgesamt, wenn man sich das ganze Spiel anschaut, von der Chancenqualität her, jenseits des Elfmeters war der Club besser. Trotz alledem. Also von daher, in der Richtung hat es halt funktioniert. Man hat halt nur in dem, wie man hinten dann rausgespielt hat, war man halt nicht klar genug. Ne?
Ich weiß nicht, ob man, ich dachte, man darf einzelne XG-Werte nicht zur Analyse heranziehen. Oder?
Um zu sagen, wer die besseren Chancen hatte, dafür ist es ja da. Aber mehr halt nicht.
Okay, das war nur ein kleines Gepöbel meinerseits.
absolut okay. Ja. Nee, also so von den Chancen an sich her, ich meine, du brauchst auch keine Zahlen dafür, wenn du einfach nur drüber nachdenkst, wenn du jetzt die Chancen so ein bisschen dir anguckst und aufaddierst, ne, also klar kannst du sagen, ne, die zwei größten Chancen, nämlich das Tor und die Nürnberger Chance, kommen erst nach dem 1-0, aber du hast ja vorher auch, also gerade wenn du jetzt guckst, so bis zur Halbzeit sind eigentlich beide Teams mehr oder weniger chancenmäßig gleich schlecht unterwegs, also fast gar nichts, und auch danach, also bis zum Tor, du hast bei St. Pauli den Pfostenschuss, du hast die Parade von Matenia, und das war's dann eigentlich. Ja. Du hast beim Club einige Konter, die so lala bis schlecht ausgespielt werden. Also von daher, du hast schon auch Situationen, ne? Auch Situationen, wo ich glaube, Medic zweimal einen Pass abfängt, der, wenn durchkommt, auch gute bis große Chance wird. Also du hattest schon so die Momente, wo du sagst, ja, es war eigentlich gar nicht so verkehrt, weil man ja hinten nichts zugelassen hat. Also ich glaube, die größte Sache war ja dann doch zu sagen, ja, wir versuchen St. Pauli irgendwie zu verhindern. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Jetzt ist eben genau die Frage, wie der Wolfgang ja auch schon angedeutet hat, St. Pauli 2, ne? Also wie viele von der ersten Mannschaft oder von der Startelf, Stammelf waren das dann am Ende noch?
Ja, eben. Kannst sogar natürlich auch, Burgi war
nicht. Ja, dabei. Hat sich nicht getraut, gegen den neuen Verein zu spielen. Ja. Du kannst natürlich dann argumentieren, ne? Aber da sind wir auch wieder bei so einer philosophischen Frage. Ne? Willst du dann wirklich nicht deine Stärken ausspielen und sagen, so, wir ziehen unser 4-2-3-1 mit den breit ziehenden Zehnern, mit den mobilen Zehnern vorne drin einfach durch und schauen, was ist? Oder ist die Art vielleicht sogar eine Reaktion darauf, dass Mats Möller-Daly eben gefehlt hat und gesagt hat, naja, vorne werden wir die Qualität für nicht haben, um unser Spiel durchzuziehen. Also machen wir es so und hoffen drauf, dass wir hinten dicht machen und vorne halt eins reinbringen durch einen Gegenstoß.
Wobei Robert Klaus ja in der PK vor dem Spiel gesagt hat, dass man Mats Möller-Daly schon so einigermaßen nicht 1:1 ersetzen könnte. Aber ja, war dann doch nicht so
echt. Ja gut, aber dann, wenn man 1:1 fast 1:1 ersetzen will, dann müsste man Thailand Duman spielen lassen. Und ja. Ja, das ist ja nicht passiert.
Also ist Robert Klaus unser Jablonski der Woche diesmal?
Boah, nee.
So viel Widerspruch war ja da jetzt gar nicht beim Flo. Also eigentlich hat er dasselbe nochmal gesagt, was ich gesagt habe. Wenn ja, du klar bist, wenn man diese Chancen reinmacht,
dann ist das dieses Podcast.
Und ja, natürlich, letztlich musst du aber halt einfach dann das Spiel so bewerten, wie es gelaufen ist und nicht, wie es hätte laufen können und wie es gedacht war, sondern was halt dann unterm Strich rauskam. Und da war es ein respektables Unentschieden, aber man hatte jetzt wirklich nicht den Eindruck, und ich glaube, das teilen auch viele Menschen, dass der Club hier jetzt mit voller Kraft um seine letzte Chance gekämpft hat. Vielleicht war es ja auch wirklich so, dass man wirklich auch nicht mehr so richtig dran geglaubt hat, das ist nach dem Sandhausen-Spiel, auch wenn es da noch diverse Durchhalteparolen ja gab und so weiter. Aber ich glaube, es war schon so, dass viele sich geistig halt schon damit abgefunden hatten, dass das dann eher nichts mehr wird.
Ja. Selbst wir.
Ich habe das ja seit Monaten gesagt. Mich überrascht das ja alles nicht.
Seit Saisonbeginn war
Seit Saisonbeginn. Ja. Der Pessimismus ist tiefer wurzelt in diesem Verein oder so ähnlich, hat Robert Klaus im
Elf-Freunde-Interview gesagt.
Vielen Dank. Bei mir ist bloß gerade eine komische Meldung aufgeploppt, die mich sehr verunsichert. Aber.
Aber um das nochmal deutlich zu machen, ich bin jetzt auch nicht groß enttäuscht. Ja. Also
ich schon.
Ich finde, echt, nee, also ja. Sehe jetzt auch keinen Grund, jetzt in großes Geheul auszubrechen oder alles niederzumachen, weil Club hat sein Saisonziel erreicht. Man hat die Mannschaft offenbar schon so eingeschätzt vom Leistungsvermögen her, was dann auch drin war. Und mehr war mit dieser Mannschaft halt nicht drin, das muss man einfach mal anerkennen. Und klar hast du dann das auch nicht am Freitag in Hamburg verspielt, sondern kannst du über Ingolstadt ärgern und kannst du über Sandhausen ärgern und über Aue und Dresden die Punkte. Aber ja, es war jetzt auch kein Zufall, wie gesagt, dass man halt dann solche Spiele
du hast halt gegen die letzten fünf der Tabelle keinen Heimsieg.
Genau. Ja. Aber auch das spiegelt ja irgendwas wieder. Also das halt, wie gesagt, ich habe es ja geschrieben auch, ich will das nicht alles wiederholen, aber diese Mannschaft halt in einem guten Tag wirklich auch gute Mannschaften schlagen kann, aber du halt nie wusstest, ob sie an einem schlechten Tag halt dann nicht gegen Ingolstadt 0:5 verliert. Was jetzt der große Ausrutscher war, also das war jetzt natürlich schon das Extrembeispiel, aber halt dann auch gegen Dresden nicht gewinnt oder halt gegen Sandhausen zu Hause verliert.
Aber kann man nicht dann auch sagen, dass mit etwas mehr Konzentration und mit einem etwas offensiver formulierten Saisonziel dann doch mehr möglich gewesen wäre, weil...
Ja, weil das ist so ein bisschen das Peter Pan oder Tinkerbell-Denken. Wir glauben ganz fest, dann wird das schon.
Ja, nein. So ist Michael Kölner aufgestiegen.
Ja, und so das begegnet mir ganz oft bei Schülern, die denken, ja, ich glaube jetzt einfach, dass ich 12 Punkte kriege, aber halt eigentlich nicht mehr als 5 drin sind. Und die dann sind dann bitter enttäuscht, wenn es 8 sind, obwohl sie halt eigentlich da schon über ihren Erwartungen waren. Man kann halt nicht einfach, das ist auch so ein bisschen dieses, ja, man schafft alles, wenn man nur dran glaubt. Nein, man muss auch Fähigkeiten haben dafür.
Genau, und wenn man durchgeht, welcher Spieler in der Saison hat denn wirklich sich konstant als überdurchschnittlicher Zweitligaspieler gezeigt? Also da komme ich jetzt nicht auf so viele. Da waren immer mal wieder so einzelne Phasen drin, wo manche Spieler ein bisschen überperformt haben oder gut performt haben. Aber auf Dauer konstant, wenn ich mal da die anderen Vereine anschaue, die da oben stehen, das sind schon andere Kaliber.
Und du hast klar. Die anderen Vereine sind halt nicht so weit weg. Deshalb denke ich mir immer, wenn man gegen die.
Die sind so weit weg, wie sie halt weg sind, weil sie so viel besser sind.
Also 3 Punkte und 6 Punkte nach 32. Das ist ja nicht viel. Wenn man sich dann anschaut, dass man gegen die Mannschaften aus dem Tabellenkeller so viel hergeschenkt hat.
Du hast ja Spiele gewonnen wie gegen den HSV, die du jetzt nicht zwangsläufig hättest gewinnen müssen. Also das kommt ja auch dazu. Souveräne Siege habe ich jetzt in der Saison nicht so wahnsinnig viele gesehen, wo du sagst, das war jetzt wirklich hochverdient souverän und man hat nie irgendwie gezittert, wo wirklich ein ganz deutlicher Qualitätsunterschied da war. So viel müssten wir jetzt mal durchgehen. Machen wir in der großen Saisonbilanz dann am Schluss, aber
nee. Wir sind am Schluss, das ist die große
Saison. Wir haben doch noch zwei Spiele, was wollen wir denn noch? Könntet nur über Schnitzel reden, die letzten zwei Folgen.
Ach. Warum eigentlich nicht? Außerdem wollen wir ja noch Robert Klaus in diesen Podcast uns einladen. Habe ich beschlossen.
Hast du jetzt beschlossen?
Habe ich jetzt beschlossen.
Um über Materia zu reden.
Ja, das könnte
ich. Weiß er das schon?
Nee, das weiß er noch nicht. Aber das sage ich ihm halt einmal, weil wir haben ja mehr oder weniger das Gästeeinladen eingestellt, warum auch immer. Weil wir uns selbst genug sind. Aber Robert Klaus, da könnte ich mir mal so ein 3-Stunden-Format vorstellen. Hat er, glaube ich, sehr viel Bock drauf, wenn er das erfährt, dass es 3 Stunden dauern soll. Da denkt er sich, ah ja, geil, mit dem Kiplavi 3 Stunden über Fußball sprechen und aus dem Hintergrund.
Achso, wir sind dann gar nicht dabei.
Doch, ballern der Zenger und der Dickenmeier rein. Aber naja, deshalb finde ich, sollten wir, also unsere Saisonbilanz hört sich jetzt dann aber eure nicht so besonders cool an, wo ich doch geschrieben habe, endlich mal wieder eine schöne Saison mit dem ersten.
Es war ja auch schön. Würde ich ja gar nicht in Abrede stellen. Also,
aber sie sind halt trotzdem schlecht.
Sie sind halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
Genau. Im Rahmen der Möglichkeiten eine ordentliche bis gute Saison gespielt mit einigen Fußballfesttagen. Man hat die Leute wieder ins Stadion gelockt, man hat Emotionen geweckt. Das war ja alles in Ordnung. Und mehr geht halt momentan nicht.
Und was muss man jetzt, und ich möchte nicht die Antwort Knipse hören, verändern, dass aus dieser Mannschaft in der nächsten Saison ein Aufsteiger wird, wenn da keiner dabei ist, der so wirklich überdurchschnittlich...
Ich habe gesagt, ein paar gibt schon. Also ich fand, Lino Tempelmann über die ganze Saison gesehen, war auf jeden Fall eine positive Entdeckung und Verstärkung. Oder auch ein Christopher Schindler, auch Florian Hübner, der jetzt später reingekommen ist, die haben das hinten schon phasenweise sehr, sehr stabil gemacht. Lukas Schleimer, ja, den haben wir auch schon gut oft diskutiert, halt immer so ein bisschen zwischen Bayernliga und Bundesliga. Aber
sicher noch Entwicklungspotenzial.
Ne? Ja, natürlich, also da macht er wirklich vieles richtig und dann macht er halt diesen Querpass durch 4 oder 5 St. Pauli-Spieler durch und einer kommt halt dann mit dem Fuß noch hin. War die Idee war ja gar nicht so schlecht. Zählt sowas dann eigentlich für den Expected Goals-Wert, wenn er nicht aufs Tor
schießt? Nee.
Aber nee, das ist auch eine Krux, ne? Weil eigentlich war das eine Riesentorchance, die dann aber gar nicht auftaucht, weil er halt den Querpass spielt.
Deshalb gibt's ja andere Modelle und Ideen schon.
Ja, wann kommen die mal ans Tageslicht?
Die gibt's schon, die gibt's halt nur nicht für die zweite Liga.
Ah, okay. Zum Beispiel? Hast, glaube ich, schon mal versucht mit
Expected Threat ist zum Beispiel sowas, wo du eher guckst, wo ist der Ball und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn der Ball da ist, dass dann daraus ein Tor entsteht und so weiter. Mhm. Also da gibt's auch ein Goals Added Modell.
Ach, das war dieser Link, den du mir geschickt hast, dass es um die Balleroberungen der Clubfrauen. Wie steht's bei denen eigentlich? Das schaue ich mir
jetzt an. Vorhin stand's 1-0.
Für den ersten FC Nürnberg.
Ja.
Sie spielen wahrscheinlich wieder in Bocholt oder sowas. Nee, diesmal in
Nein, es steht Hamburg. Es steht bei Hennstedt-Ulzburg. Es steht 1-1 zur Pause.
Hennstedt-Ulzburg, eine der besseren Mannschaften in dieser zweiten Liga oder eine abstiegskämpfende? Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Hat jemand die Zweitliga-Tabelle zur Hand von euch beiden?
Die Zweitliga-Tabelle? Ich glaube, sie sind eher hinten drin.
Okay.
Ja, 13.
Oh, okay.
Von 14. Also
ein Pflichtsieg eigentlich. Was ist da los? Maximilian Prasun schaut dort heute zu, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wie habe ich mich jetzt, wovon habe ich, was muss dann besser werden an dieser Mannschaft? Also, langt wirklich Burgstaller und dann ist alles auf Aufstieg.
Haben wir das nicht eh schon abgehakt, den Burgstaller-Transfer das letzte Mal?
Ich glaube, das letzte Mal haben wir ihn
fest. Wir haben ihn schon verpflichtet. Ja. Wir haben schon gesagt, okay. Komm. Komm, Guido.
Ich denke mal, es wird halt auch viel davon abhängen, was jetzt mit Tempelmann und Kraus passiert, ob man sie halten kann, ob man einen gleichwertigen Ersatz findet.
Ja, wenn wir sie halten, jetzt gehen wir mal davon aus, sie werden gehalten vom ersten FC Nürnberg. Nachdem, wie du es gerade gesagt hast, braucht es ja dann trotzdem einige Veränderungen.
Ja. Wenn wir den nächsten Schritt machen will. Naja, wir landen bei der Offensive, weil das, da kann ich jetzt sogar auf Zahlen verweisen. Wenn du dir halt einfach die Tabelle und die Tore anschaust, dann ist halt der Club von diesen Mannschaften im oberen Tabellendrittel halt einfach die Mannschaft, die nächsten Tore geschossen hat. Das ist ja ein Fakt.
Ja, da jubelt jetzt mein Freund Kerem, der das von Anfang an behauptet.
Ich sage
nach wie vor. Immer auf Darmstadt 98 verwiesen hat.
Ja, die machen halt dann mal wieder 6 Tore, ne? Aber wenn es gegen Aue ist. Aber ja, du brauchst vorne, Dovidan geht ja auch, also du brauchst auf jeden Fall vorne Offensivverstärkung. Rechtsverteidiger haben wir jetzt mit Kilian Fischer, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden. Den fand ich jetzt auch in Hamburg wieder. Bei allen Defiziten, die er vielleicht noch hat, so beim Stellungsspiel manchmal und im Zweikampf war nach vorne schon wieder ein sehr belebendes Element. Mit links bin ich nach wie vor nicht glücklich in der aktuellen Besetzung. Gut, da hat man schon potenzielle Alternative mit Weckesser, wenn der dann da hinten spielen soll und Handwerker vielleicht den Verein noch verlässt. Aber ich sehe schon das größte Problem in der Offensive. Also ich finde, ja, Mittelfeld ist man eigentlich ganz gut besetzt.
Du, Flo, bist du zu ein bisschen mehr Revolution in dieser Mannschaft bereit oder schließt du dich da langweilig dem Uli an und setzt?
Naja, Revolution, es bedarf ja keiner Revolution, bedarf ja nur Reformen. Auch wenn wir am 1. Mai aufnehmen, brauchen wir keine Revolution.
Ich wollte jetzt gerade irgendwie zum Kapitalismus über. Braucht der eine Revolution oder Reformen, der Kapitalismus? Steht es um den Kapitalismus schlimmer als um den ersten FC Nürnberg?
Der Kapitalismus ist eigentlich schon lange gestorben, aber es merkt nur keiner und jeder tut so, als hätte der Kaiser noch Kleider an.
Das ist mit 2-3 Sätzen musst du das jetzt schon begründen und vertiefen, finde ich. Warum ist der Kapitalismus tot?
Naja, oh Gott, jetzt wird's, glaube ich, sehr heftig. Jetzt klingt plötzlich sehr viel Ideologie bei mir durch. Nein, also wir sind einfach von der, sagen wir mal, wenn man guckt, wenn man es vergleicht, wir sind ja von der Vermögensverteilung her ungefähr da, wo wir im Gilded Age in den USA auch waren. Also so im Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert. Und ich meine, das sind ja dann auch Gegenbewegungen entstanden. Sie haben sich halt in den USA zum Beispiel nicht durchgesetzt. Aber wir sind ja wieder an so einem Punkt. Und ich glaube schon, das System, so wie es ist, das sagt sich als Beamter natürlich auch mega leicht, ist natürlich mehr als nur reformbedürftig, sondern da müsste man eigentlich grundsätzlich Dinge ändern. Aber ich glaube, das ist echt nicht der Rahmen dafür, dass ich jetzt hier die Revolution ausrufe.
Ich finde schon.
Geld, der Politik-Podcast von
Nordrhein. Ja. Genau. Zukunft, der Antikapitalismus-Podcast. Das ist sehr schön. Sehr schön. Ja, da bin ich bei dir. Also Flo Zenger kündigt die Revolution an. Oder eigentlich forderst du sie ja. Du kündigst sie nicht an, du forderst sie. Du bezeichnest sie mehr oder weniger als überfällig. Habe ich das so zusammengefasst? Ist es richtig, oder?
Eigentlich ja. Überfällig ohne. Das Problem ist, ich kann mich als bayerischer Beamter schlecht hinsetzen und einen Systemsturz fordern.
Das weiß ich und deshalb bleibe ich so gern bei diesem Thema. Yeah. Das macht ein großes Vergnügen, ist mir das. Aber wir können auch wieder zurück zum
Fußball. Ja, wir können auch andere Veränderungen fordern.
Also wie viele da?
Also ich denke tatsächlich, wenn man sich's anguckt, in der Offensive direkt vorne drin, eben einen Stürmer und einen Dovidan-Ersatz, da wird man nicht drum rumkommen, glaube ich. Immer unter der Prämisse, dass man auch so langsam gucken kann, wie es denn Paul-Philipp Besson wirklich geht.
Ja,
mit seinem Körper.
Getroffen am
Zweimal. Unter anderem mit einem unfassbaren Tor, wo er den Torwart umdribbelt, dann aus dem Tritt kommt und dann halt einfach, weil er mit dem Rücken dann zum Tor steht, das Ding mit der Hacke macht.
Mhm. In Eltersdorf war das, oder?
In Eltersdorf, ja. Ist großartig, direkt an der Autobahn, und an diese Autobahnbrücke ist ein riesengroßes BDA-Graffiti gemalt. Also der Eltersdorf spielt immer mit Clubbegleitung. Mhm. Ja, ging dann am Ende 3-3 aus. Das war ja parallel zum Profispiel. Also war dann auch ganz lustig, dass ich teilweise nicht wusste, auf welchem Bildschirm ich gucke.
Ja, und hast dich dann für die U21 entschieden?
Meistens, ja.
Und trotzdem Noten gegeben für alle Profis.
Warum nicht?
Ja, aber machen wir weiter mit der, also Besong.
Ja, also
könnt ihr dann Besong der Burgstaller werden, sozusagen.
Kann mir schon, also wenn, ich kann ja in seinen Körper nicht reingucken. Ja. Also, aber
du bist
wenn
schon ein bisschen Fanboy, ne?
So, weil er halt einfach was mitbringt, was in dem Kader so nicht gibt, nämlich jemanden, der im 1 gegen 1 stark ist, der eigentlich physisch vorne drin auch genug mitbringt, um sich durchzusetzen, der einen unglaublichen Zug zum Tor hat. Also bei Besong war es ja, das war ja nie eine Frage der Qualität. Also ich meine, der wäre ja auch in Dortmund sicherlich nicht einfach gehen gelassen worden, wenn nicht die Physis oder der Körper, sagen wir mal, fraglich war, ob der für einen Profifußball geeignet ist. Rein von den Fähigkeiten her, Riesenspieler, aber da gibt's ja im Verein mit Vonic und mit Usun auch noch zwei weitere da vorne drin. Also da wird mir eigentlich gar nicht so wahnsinnig bange, wenn ich mir das angucke, was da vorne drin auch nachkommt, wenn man die halt halten kann.
Ja.
Das ist das eine. Ich denke, für den Dovedan Ersatz, also wenn man jetzt quasi sich Spieler aussuchen könnte aus der zweiten Liga, so wie es Dieter Hecking ja wahrscheinlich eher tut, dass er eben Spieler aus der zweiten Liga oder aus der dritten Liga holt, die dann deutschsprachig auch noch sind, dann bist du halt, ja, bist also so da Ferner und Burgstaller wäre so die Kombination Dovedan plus Stürmer, wo ich sage, das wäre genau die Art Spieler. Es müssen jetzt nicht genau die Spieler sein, aber die zwei halt vorne drin, ne? Da Ferner ist so der bessere Dovedan und Burgstaller ist halt der Typ Stürmer, den man.
Bessere Dovedan.
Bei Besong muss man trotzdem mal sehen, der hat noch kein Zweitligaspiel bestritten. Man hat jetzt auch bei
Sturmhof
in der Saison gesehen, dass so junge Spieler, man kann jetzt da nicht erwarten, dass die dann konstant eine Saison scoren und auf hohem Niveau da durchhalten. Also als Ergänzung und als Option finde ich es auf jeden Fall spannend, aber ich würde jetzt nicht sagen, das reicht dann schon. Also das wäre mal das.
Nee, also du kannst die Hoffnungen nicht draufsetzen. Ich meine, du wirst ja wahrscheinlich tendenziell auch, sieht ja, ich weiß nicht, wie es bei Felix Lohkämper aussieht, aber ich meine, das ist ja eigentlich auch jemand, den man möglicherweise ersetzen muss, weil halt einfach, weil er nicht mehr wiederkommt.
Ja, und bei Scheffler gibt es ja auch noch Gerüchte, oder zumindest, glaube ich, haben die Kollegen der Bild-Zeitung das vermeldet, dass man den vielleicht ganz gerne auch aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses trotz dass sich der Vertrag verlängert hat, ja vielleicht gern ziehen lassen würde, aber das macht, ist natürlich die andere Frage. Aber auch dann würde dir trotzdem eine Option fehlen, gerade so als wuchtiger Stoßstürmer, die du dann nicht mehr hättest.
Ja.
Genau, und dann
Ich glaube, es ist ungefähr 15 Minuten her, dass ich als Einstellung gesagt habe, ich möchte nicht die Antwort Knipser hören, und seitdem reden wir über Knipser.
Ja, es ist ja so wie wenn man sich hinstellt und sagt, ja, das möchte ich jetzt nicht hören, aber ich meine, wenn es halt so ist, dann ist es nun mal so.
Aber das heißt, der Rest der Mannschaft kann so bleiben.
Nee, da muss man halt einfach...
Handwerker, den der Uli
loswerden. Da muss man aber, denke ich, einfach, da muss man ja jetzt einfach gucken, wie es sich entwickelt. Weil ich meine, da ist man ja dann doch, und man unterliegt ja dann doch gewissen kapitalistischen Zwängen und dementsprechend... ist es eben schwierig zu sagen, was ist. Ne, wenn Handwerker bleibt, kannst du nicht noch einen Linksverteidiger kaufen. Geht nicht.
Ja.
Wenn Handwerker geht, brauchst du in irgendeiner Form noch ein Backup, es sei denn, du sagst, ja, wir schauen mal, ob Linus Rosenlöcher sich in Dänemark weiterentwickelt hat. Da hätte ich jetzt persönlich meine Zweifel. und dann musst du vielleicht noch was machen. Oder du sagst, nee, Brown, den ziehen wir gleich hoch, alles gut. Der trainiert jetzt da einfach mit. Ist auch eine Möglichkeit, ist aber halt, ja, auch gewagt. Ne? Und im Zentrum oder im Mittelfeld ist es halt einfach die Frage, ne?
Wer bleibt?
Wenn Freiburg Tempelmann zurückbeordert und Leipzig sagt, ja, wir verleihen Kraus jetzt nach Augsburg, dann hast du, dann ja musst du was tun. Strafe. Ja, das ist durchaus richtig, aber das ist Leipzig halt durchaus zuzutrauen. Dass sie sagen, der nächste Schritt ist halt jetzt eine Leihe in die Bundesliga und dann gucken wir mal, ob es reicht.
Ja.
Dementsprechend muss man halt einfach, genau, man muss halt einfach gucken, was sich da tut und wen man da holt. Und dann ist eben die Frage, willst du auch ein bisschen mehr auf Breite setzen? Da deuten ja Weggesser und Blum so ein bisschen in die Richtung. Dann musst du sagen, ja, da hole ich mir vielleicht noch einen zusätzlichen offensiven Außen, was weiß ich, Berkan Taz von Dortmund 2 oder so.
Von Dortmund
2? Der auch im Zentrum spielen kann, ja.
Ja, da kann man sich anscheinend immer mal bedienen bei Dortmund 2.
Ja, es ist tatsächlich so. Ja. Die machen gute Arbeit, die spielen dritte Liga. Freiburg 2 wäre...
Bester Aufsteiger auch, glaube ich, in die dritte Liga.
Ja, Freiburg 2 wäre genauso eine Alternative. Das sind auch sehr, sehr gut ausgebildete Spieler, die dritte Liga, also die Profifußball spielen. Das ist sicherlich interessant. Also, ne, also bei Fürth hat es ja vorgemacht, wenn sie da, die haben ja auch jemanden aus Dortmund geholt, der jetzt ja wahrscheinlich nächstes Jahr Schlüsselspieler bei ihnen sein wird.
Oder?
Genau.
Der Raschel? Ja.
Genau. Ja. Ja, und der Club hat mit Duman ja auch jemanden von da geholt, wo man sagt, sehr, sehr ordentlich.
Ja, okay. Sehr, stellt mich noch nicht so ganz zufrieden irgendwie, aber.
Ja, weil wir es halt auch nicht wissen, wie sich's entwickelt.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem nächstes Jahr Aufstieg, das ist jetzt mal hier festgelegt.
Also als Saisonziel kann ich mir ehrlich gesagt wirklich nichts anderes vorstellen, als zumindest, dass man sagt, man will bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg mitspielen. Ob es dann am Ende klappt, ist natürlich immer, das unterliegt dann immer noch wilden Dingen, aber noch die nächste Steigerung, das hat man ja schon, die nächste Steigerung muss das ja quasi sein.
Also ich glaube auch, man wird jetzt nicht sagen, oder das wird man sicherlich nicht tun, wir wollen oder müssen nächste Saison unbedingt aufsteigen. Aber klar kannst du jetzt nach der Saison der Stabilisierung, die man gehabt hat, mit Tabellenplatz 11, jetzt hast du da einen nächsten Schritt gemacht in diesem Bereich Platz 5 bis 8. Mal schauen, was am Ende rauskommt. Aber schlechter kann es ja schon immer werden. Also das Saisonziel hat man erreicht. Und klar kannst du jetzt dann nicht sagen, jetzt wollen wir Vierter werden. Also zumal du jetzt ja bis zum fast 32. Spieltag theoretisch noch die Chance gehabt hast. Also musste schon irgendwie so, ja, es wird aber wirklich ein Spagat, glaube ich, auch für Hacking, weil was man so hört, sind die wirtschaftlichen Bedingungen halt auch in der nächsten Saison nicht unbedingt so, als dass der Club jetzt ein logischer Aufsteiger wäre. Die Liga wird vielleicht ein bisschen weniger gefährlich, nachdem ja dann doch wohl Bremen, Schalke, vielleicht sogar der HSV hochgehen. Man weiß es nicht, vielleicht hat Darmstadt, muss man abwarten. Und von oben, ja, nichts gegen Fürth, aber die werden sich auch erstmal neu sortieren müssen. Neuer Trainer, Großteil der Mannschaft nicht mehr da. Also die sehe ich jetzt auch nicht automatisch gleich wieder als Aufstiegskandidat. Bielefeld muss man schauen und wer halt da noch runterkommt. Also die Liga wird jetzt sicherlich nächste Saison nicht so prominent besetzt sein, glaube ich, wie in der Saison. Und dann musst du natürlich den Anspruch wieder haben, zumindest oben dabei zu sein. Das ist schon klar. Anders kannst du das nicht vermitteln, zu sagen, ich will wieder Fünfter in der zweiten Liga werden. Aber auch da ist vom Alleinreden und dran glauben,
das hilft halt nichts gewonnen. Nee. Flo Zenger hat die Spielvereinigung Fürth zum Abstiegskandidaten für nächstes Jahr gemacht und hat sich damit viele neue Freunde bei Twitter geschaffen. So schlimm?
Also alle zwei Fürth-Fans, die es auf Twitter halt gibt. Die ich aber schon kenne.
Grüße. An der Stelle. Ja, die hören bestimmt jetzt immer noch zu.
Ja. Freilich. Nein, ich denke schon, also das ist eine gefährliche Situation in Fürth. Ich meine, du siehst es ja auch an anderer Stelle, ne? Also Würzburg ist jetzt zweimal in Folge abgestiegen, weil halt einfach der Umbruch ziemlich groß war. Da gab es dann natürlich auch noch andere Verwerfungen.
Der erste FC Nürnberg wäre fast zweimal in Folge
abgestiegen. Genau. Also du hast das und ne, also du hast zum einen diesen Trainerwechsel, der ja auf jeden Fall vollzogen wird, egal ob Leitl jetzt zu Hertha, Schalke, Hannover oder Burgfarnbach wechselt, der ist weg. Also das heißt, du musst in irgendeiner Form einen Umbruch machen. Und dann ist eben die Frage, setzt du dann gleich nochmal, weil die Diskussion hatte ich jetzt schon auf Twitter, setzt du dann quasi auf jemanden wie Bayer Lorzer, der dann zwar irgendwie regional verwurzelt ist, aber halt einen komplett anderen Fußball spielen lässt, oder lässt du dann den Fußball von den Leitl halt spielen lassen fortsetzen? Machst du, hast du dann überhaupt die Spieler dafür? Also ich sehe schon zumindest die Gefahr, dass es länger eher nach unten reingeht, auch weil naja, nochmal ein ganzer Schwung an Leistungsträgern gehen wird. Das heißt jetzt nicht, also ich sage nicht, dass sie dezidiert, ich sage nicht, dass sie absteigen werden, sondern ich sage, dass es womöglich relativ lang dauern wird, bis sie sich sortieren. Und ja, dann kann es halt nach unten gehen. Das wissen wir aus Nürnberg ja sehr gut, wie das funktioniert, wenn du einen neuen Trainer, neue Mannschaft nach einem Abstieg, und dann soll das funktionieren in irgendeiner Form.
Ja. Okay. War es eigentlich ein Elfmeter?
Das nein.
Uli?
Also ja, aber nein.
Ich muss gestehen, dass ich im Stadion gar nicht gesehen habe, und der Kollege hat mir dann auch geschrieben, es wäre wohl keiner gewesen. Andere Kollegen waren anderer Meinung. Ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut natürlich. Ja, die Berührung ist halt da, klar, er sieht ihn nicht, aber das ist ja jetzt nicht das Argument. Also ich fand ihn, kann man schon geben. Also wenn es andersrum wäre und hätten wir alle geschrien, wie kann man den nicht geben? Also
nee,
weil passt. Also Flo, weil Colinas Erben sagen, glaube ich, auch nein, oder?
Ich habe gerade hat gar nicht nachgeguckt, aber ja, es ist
und sie sagen ja, schon allein die Armhaltung des Hamburgers deutet darauf hin, dass er sich auf den Sturz schon vorbereitet, um sich abzufangen.
Ja, das ist also er will ihn auf jeden Fall, und das ist für mich immer schon was, wo ich sage, ja, wenn jemand einen Elfmeter haben will, dann soll er ihn eigentlich gar nicht kriegen, es sei denn, er wird halt dabei geköpft.
Ja.
Also das ist halt nun mal so. Und klar, es ist ein bisschen ungeschickt, aber andererseits ist es, ja, der Stürmer geht, also Matanovic geht halt irgendwie vor Sörensen, und dann kriegt er irgendwie, klar ist Kontakt da, aber das ist halt so eine Auslegung, wo ich sage, ja, du kriegst heutzutage einen Elfer dafür. Es reicht auch nicht, um ihn zurückzunehmen, weil es eben keine klare Fehlentscheidung ist. Also der Videoassistent kann nicht eingreifen, weil die Berührung ja da ist. Genau. Aber in dem Moment, wo der Schiri sagt, weiterspielen, wird es auch nicht überprüft werden.
Ja. Also ich sage jetzt auch, kein hundertprozentig glasklarer, aber wenn ich mal vergleiche mit dem Handwerker-Elfmeter von letzter Woche, würde ich ja den pfeifen.
Da habe ich bis heute noch keine Berührung gesehen, aber man erzählt mir, es sei eine da gewesen. Also.
Aber da muss man, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich so das ja dann dran aufhängen.
Weil nee, gesagt, das, lustig fand ich nur, dass Sörensen das so mehr oder weniger ja war, ein Elfmeter.
Trainer hat übrigens auch gesagt in der PK danach, ganz klarer Elfmeter. Also der Nürnberger Trainer.
Er sagt halt Berührung, ne? Der ja wahrscheinlich auch weil er selber denkt, naja, wir kriegen auch solche, also was soll das?
Ja. Wollen wir noch diskutieren, wer nächste Saison die Innenverteidigung bildet, oder ist euch das wurscht? Also ist jetzt Hübner oder Sörensen der bessere?
Das ist wahrscheinlich abhängig vom Gegner, oder? Hm.
Ja, das, ich habe auch kein wirkliches
Interesse. Uli, ja, Fadi, du bist ja großer Sörensen-Fan, ne?
Ja, aber das, ja, da, als er dann am Freitag auch das mit dem Elfmeter gesagt hat, da dachte ich mir dann auch wieder, ja, das ist halt auch Sörensen, das ist so ein freundlich, naiver, junger Mann. Und da dachte ich mir, vielleicht ist das so ein bisschen was ihm zum wirklich überragenden Innenverteidiger dieser Liga fehlt, dass er
einfach. Also du kannst halt, wenn du einen Gegner mit schnellen Stürmern hast, der auch noch auf Konter spielt, kannst du halt eigentlich nicht mit Hübner und Schindler spielen. Brauchst du halt eigentlich mindestens Sörensen, der die Tiefe verteidigen kann. Oder du hast halt, ne, also mein Weckesser und Fischer, wenn die dann nach innen einlaufen,
ja,
und absichern, das würde schon auch gehen in der, ja, Rückwärtsbewegung. Aber das ist halt die Frage. Also soweit, ob man dann wirklich von der defensiven Organisation schon so weit ist, das weiß ich nicht. Aber ja, du brauchst halt in irgendeiner Form Geschwindigkeit. Von daher denke ich, ja, also je nach Gegner ein bisschen. Ich finde momentan Schindler noch gesetzt. Einfach aufgrund der Erfahrung, der Ruhe, auch insgesamt, wie es ist und macht. Und dann muss man halt eben gucken, je nachdem.
Ja, das gucken wir mal.
Oder halt einfach alle drei.
Oder einfach alle drei. Wobei ich mit dieser Dreierkette, das ist nicht mein System. irgendwie. Ich finde das immer zu, ja, reaktiv.
Ja, das liegt aber, also Bergamo spielt auch mit Dreierkette und die spielen ja, sicherlich nicht reaktiv.
Dann muss man so sagen, beim ersten FC Nürnberg gerät das dann immer so ein bisschen wie halt diesmal auch. Also
zumal halt,
ja, in Bremen war es eigentlich doch ganz cool. Aber irgendwie Dreierkette.
Ja, und ich würde es sogar noch weiter drehen. Also auch wenn ich dann sehe, Handweiger, hatte ich so das Gefühl, der weiß eigentlich gar nicht, was er machen soll, der am Freitag. Also irgendwie soll der verteidigen, dann soll er aber auch noch vorne was machen. Ja, aber wenn er einen reinen Linksverteidiger spielt, glaube ich, passt das noch eher. Aber in dieser Funktion fand ich ihn schon etwas. Also im Endeffekt kam dann überhaupt nichts dabei raus. Also es war nach hinten nicht souverän und es kam nach vorne nichts. Also da brauchst du halt dann mit einer Dreikette auch die entsprechenden Spieler auf außen, die die Positionen dann halt so umsetzen können. Und ich weiß nicht, ob man die so hat.
Ja. Du bist eher Fan der Dreierkette,
Flo. Ich, das ist mein absolutes Lieblingssystem, wenn du es richtig, richtig spielst. Aber du musst es halt richtig spielen und du brauchst halt die Spieler dafür.
Ja, und spielst du erst FC Nürnberg richtig selten, ne? Also ich spiele selten, das ist auch wieder.
Ja, also du hast halt, ne, also es kommt halt ganz stark auf diese Flügelverteidiger an, also um den Begriff Wingback nicht wieder zu verwenden.
Ja.
Die müssen halt rauf und runter marschieren, die brauchen unglaublich viel Ausdauer, müssen defensiv absichern können und vorne auch mit einlaufen können und am besten auch noch flanken können. Also das ist natürlich jetzt auch eher eine Formation, eine Grundordnung, ein System, mit das du jetzt in der zweiten Liga vielleicht in der Form gar nicht so oft spielen kannst, weil dir die Spieler phasenweise dafür fehlen. Aber per se kannst du halt auch immer... die Dreiecksbildung machst du halt einfacher, wenn sie rauf und wenn die Schienenspieler richtig sind, wenn die Schienenspieler das nicht richtig machen, dann hängst du oft und schnell in der Luft. Also das ist tatsächlich problematisch. Aber trotzdem gut gespielt, finde ich es großartig.
Ich habe es in Nürnberg noch. War das Damir Kanadi, der sich auch ein paar Mal an der Dreierkette da versucht hat? Oder
so? Ja, das sah es aber auch wild aus. Ja. Das war ja auch mit Lukas Jäger immer auf dem Platz. Das ist halt schwierig gewesen.
Den habe ich halt. Der hat ein Tor geschossen. Lukas Jäger, hast du das nicht auf irgendeinen.
Genau. Gegen Red Bull Salzburg.
Aha. Ja. Ich glaube, damals ist meine Abneigung zu dieser Dreierkette entstanden, als Damir Kanadi die versucht hat. Mit aller Macht einzuführen und ja, sah nicht gut aus. Trotz Lukas Jäger. Also, der kann da am wenigsten dafür. Gut,
verkanntes Genie.
Ja, ein verkanntes Genie. Wer gegen Red Bull trifft, muss gut sein. Essen haben wir jetzt heute gar nicht besprochen. Uli Dickmeier hat behauptet, er probiert die Fischstäbchen.
Ja, immer noch nicht dazugekommen. Ich muss ja mal nach Hamburg fahren, bin ja nicht zu Hause.
Ja. Gut. Ich habe auch keine kulinarischen Highlights diesmal wieder zu bieten. Flo, du
irgendwie? Nee, ich war gestern spontan bei McDonald's, nachdem meine Tochter aus dem Baum gefallen ist.
Ach ja. Aus welchem Baum ist sie denn gefallen?
Sie war auf einem Prinzessinnen-Kindergeburtstag und sie war der Meinung, sie muss halt im Kleid auf dem also im Prinzessinnenkleid auf dem Baum klettern.
Ich habe sie ja kennengelernt.
Der war auch noch nass.
Ah, okay.
Der war halt auch noch nass. Also sonst hätt's es wahrscheinlich sogar, oder ziemlich sicher sogar geschafft, aber jetzt ist sie gerade, also wir waren gestern dann danach direkt noch bei meinem Papa, der hat einen Ultraschall gemacht und hat dann gesagt, vielleicht ist es ein Bruch und jetzt sind sie halt, während ich hier sitze, sind meine Frau und meine Tochter in der Klinik und lassen es röntgen oder haben es gerade schon geröntgt und warten jetzt auf die Radiologin, die dann das Ergebnis verkündet.
Okay, wir drücken die Daumen.
Aber sonst, also wie gesagt, also um das zu abzuschließen, kulinarisch dementsprechend gar nichts.
Ja.
Na, ich habe aber gestern Abend noch schön gegessen in der schon hier öfter erwähnten Gaststätte Endres in Zabo. Mhm. Einen herrlichen Bolla-Bolla-Teller, ein schönes fränkisches Gericht mit Cevapcici und Fleischspieß und so weiter. Okay. Also das heißt natürlich Polla-Polla, aber mit harten B.
Ja.
Aber Das kann man als Franke gut bestellen und ist sehr lecker.
Ich war tatsächlich gestern Cordon Bleu essen, aber ich glaube in einer Lokalität, die ich schon erwähnt habe, im Gasthaus zum Schmied in Kettenhöfstetten. Aber ja, meine Frau hat es tatsächlich fertiggebracht. Ich bin noch vor der Bestellung mit unserer Tochter raus auf den Spielplatz. Und meine Frau musste bestellen und dann bekam die sechsjährige Tochter kein Kinderschnitzel, sondern ein ganz normales. Und meine Frau ein Rumpsteak statt des bestellten Rehs. Also es war, nur bei mir war alles richtig. Und jetzt.
Sicher, dass sie nicht gesagt hat, sie hätte Reh bestellt, aber ein Rumpsteak gekriegt hat, weil sie es eigentlich haben wollte?
Nee. Tatsächlich musste das Rumpsteak dann auch wieder zurück.
Und weil deine Frau nur wild ist.
Genau.
Oder das, wie war das?
Ja,
genau.
Exakt.
Was ist denn Rump für ein Tier?
Das googelst jetzt einmal. Das ist deine Hausaufgabe bis zur nächsten Woche. Machen wir wirklich nochmal zwei Podcasts jetzt?
Oder? Dann machen wir denn unseren Betriebsausflug zum Schnitzelwert nach Michelfeld eigentlich. Ah, ja. Da gingen bei mir schon einige Anfragen ein.
Das müsstest du organisieren. Einen
Bus organisieren.
Ja. Jetzt würde ich einen HörerInnen treffen.
Ja, genau. Vielleicht kriegen wir den
Club. Und unterwegs trägt der Flo dann irgendwelche Gerchs vor, die erraten werden müssen. Das wäre eigentlich
immer das Schöne. Oder erklärt Formationen.
So schulausflugsmäßig.
Ja, da können wir schon mal hin. Also du kannst dich um die Terminkoordination kümmern. Kommt man da mit Zügen oder sonstigen hin oder muss man da wirklich mit dem Bus fahren? Ich habe schon wieder vergessen, wo es war, in der Oberpfalz.
Ja, in Michelfeld. Da ist, glaube ich, mit dem Zug ein wenig schwierig. Man kann nach Pegnitz fahren, aber von dort müsste man dann irgendwie noch, ist nicht mehr weit. Ja, mal schauen.
Recherchieren wir. Lässt sich rausfinden.
Ja.
Ja, wir können auch zum Christian Eigler gehen, der hat jetzt auch ein Lokal in Schwabach eröffnet.
Echt?
Ja.
Aber ist er nicht auch verrückt geworden oder sowas, was man so mal gehört hat?
Oder Wirt ist er geworden.
Jetzt? Ja, war vorher Postzusteller und jetzt ist er Wirt.
Echt?
Ja. Und trainiert, glaube ich, unter Reichenbach gleichzeitig noch.
Spielertrainer,
Ich weiß nicht, ob spielt noch Spielertrainer. Ich weiß nur, der Schwiegervater meines Bruders, der den ASV Zirndorf trainiert hat, erzählt, ja. Also das Spiel gegen unter Reichenbach war jetzt kein Highlight, weil Christian Eigler ordentlich ausrastet als Trainer. Noch mehr als er selber. Also als der Schwiegervater selber. Der auch sehr dafür bekannt ist, dass er laut wird und viel schimpft.
Ich finde, Michelfeld nicht einmal auf dieser Bahn-App. Ich bin jetzt irgendwo in Sinsheim gelandet. Michelfeld, katholische Kirche, Angelbachtal. Das ist dann
das ist neben Michelfeld. Auerbach, also Oberpfalz.
Auerbach. Gibt's
ein Kloster Michelfeld.
War da der Michel auch schon?
Bestimmt.
Oder waren die woanders im Kloster? Der wird ja nicht Fürth-Trainer, das fand ich auch schade. Sehr schade.
Ja. Ich hätte es auch
eher verwundert.
Ich hätte es lustig gefunden. Oh no. Dafür hat er wohl den Derby-Sieg damals zu offensiv gefeiert, als dass sie sich das vorstellen könnten, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, wie er damals gegangen ist. Es war ja in Fürth, ja. Der hat er dann danach auch, also wenn man mit ihm über Fürth gesprochen hat, dann war er ja sehr offensiv in seiner Abneigung gegenüber den verantwortlichen Gott.
Ja, nicht nur den Verantwortlichen, auch über Janos Radoki hat er sehr coole Geschichten immer erzählt, aber
ja. Michelfeld. Vielleicht auch was, wo der jetzt, ob er noch in München bleibt oder doch woanders hingeht.
Michael Kölner?
Ja.
Ja.
Aber wo soll er denn hin?
Ja, Hertha, natürlich.
Big City.
Da passt er doch voll hin.
15.37 Uhr würde man in Nürnberg losfahren, dann wäre man um 17.12 Uhr in Michelfeld.
Also ich fände, in Berlin könnte er ja immer Veranstaltungstipps geben, nicht nur zum Volksfest. Das wäre ja eigentlich.
Das stimmt.
Also, aber da versteht
das super
ihn,
versteht hinpassen.
Ihn ja überhaupt niemand.
Es ist doch wurscht, ob die das Schwäbisch oder das Oberpfälzisch nicht verstehen.
Ja, eben. Ich war letzte Woche auf dem Volksfest. Das ist ein durchaus kurioses Publikum, dem man da so begegnet auf dem Volksfest. Ich hatte das vergessen über diese 2 Jahre Pandemie, aber.
Christian Martenia zum Beispiel.
War auf dem
Volksfest? Den habe ich auf dem Volksfest getroffen.
Ah, stimmt. Ich erinnere mich, dass du mir das geschrieben hast. Warst du schon auf dem Volksfest, Uli?
Nein, aber meine Kinder mehrmals.
Ach so, okay. Ja. Du musst dann immer mit.
Nee. Nee. Also die Große möchte gar nicht, dass ich mitgehe und die Kleine hat andere Begleitungen. Mhm.
Schön. Na gut.
Also jetzt, die Diagnose ist da, der Arm ist nicht gebrochen, nur geprellt, yeah. Alles gut.
Ja, das ist doch. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Unverwüstbar, diese Zängers.
Allerdings.
Das ist doch sehr schön. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen?
Ein Gerch müssen wir machen. Gerch.
Ja. Wer der letzte Gerch war, hat man keinen, genau. Ja, ich habe jetzt okay. auf die Schnelle noch was zusammengestrickt, das war relativ einfach aufgrund eines Hinweises.
Ja, das behauptet ihr vor jedem Gerch und dann kommt der erste Satz.
Den kriegst sogar du raus.
Ja.
Ja. Also gut, soll ich? Ich fange mal an. Geboren in der Sporthauptstadt seines Heimatlandes, die unter anderem drei große Skisprungschanzen ihr eigen nennt.
Das ist ja Wahnsinn. Skisprung ist auch gut. Gefällt mir. Ganz, ja, du, und jetzt bin ich wieder raus.
Ja. Ja, das ist zum Kotzen. Soll ich nochmal von vorne anfangen?
Nee.
Also, wir waren bei den Skisprungschanzen. Begann Gerch in der Jugend des bis dato dreifachen Landesmeisters, der dann mit einem Lokalrivalen fusionierte mit dem Fußballspielen. Nach 3 Jahren im Herrenbereich wechselte der defensive Mittelfeldspieler in die Bundesliga, wo er für einen norddeutschen Verein 13 Einsätze bestritt und auf Anhieb Meister und Pokalsieger wurde. In der Winterpause der folgenden Saison ging es auf Leihbasis für ein halbes Jahr zum Club, wo sich der Blondschopf aber nicht durchsetzen konnte. Nur 6-mal stand er in der Startelf, brachte es bei insgesamt 11 Bundesliga-Einsätzen aber immerhin auf 5 gelbe Karten. Den bleibendsten Eindruck hinterließ Gerch in Nürnberg noch mit seiner glamourösen Gattin, der jüngeren Schwester einer erfolgreichen Sängerin aus Delmenhorst, die später auch mit Mesut Özil liiert war und heute mit dem Deutschrapper Bushido verheiratet ist. Weitere Stationen in Deutschland waren der 1. FC Köln, Alemannia Aachen, der FSV Frankfurt, der VfB Stuttgart und RB Leipzig, wo der 12-fache Nationalspieler allerdings schon nach einer Saison wieder freigestellt wurde. Gerch kehrte vorübergehend in die Heimat zurück, nach einem kurzen Intermezzo in der North American Soccer League und 2 Engagements in Schweden zog es ihn wieder zu seinem Stammverein zurück, wo er dann auch seine Profikarriere beendete. Heute ist Gerch als Nachwuchstrainer und Sportjournalist tätig, mit seiner zweiten Ehefrau, einer Fitness-Influencerin, Rugby-Spielerin, Podcasterin und Sportjournalistin, die unter dem Künstlernamen Safiri auch schon 2-mal an einer Gladiatorenshow im TV teilnahm, hatte eine 1-jährige Tochter.
Hört sich an wie ich, Rugby-Spielerin, Podcasterin und Sportjournalistin.
So,
warte mal. Das war's schon?
Ja.
Ich habe ihn erraten, ne?
Beide, ja. Der Herr Zenger war eine Sekunde schneller. Ach, ja, sag der war einfach.
Ja, das stimmt. Gut, dann gehe ich jetzt mal diesen Podcast fertig machen und dann Bier trinken mit den Autos.
Ich gehe heute noch auf ein Konzert. Natürlich.
Auf welches denn?
Lemonheads in Erlangen im E-Werk heute Abend.
Und der Zänger? Was macht
der? Der bereitet sein. Ich bin morgen zwar zu Hause, aber Sitzung am Institut für Schulqualität und Bildung und da muss ich noch ein bisschen digitales Lernen vorbereiten, um unseren Lehrplan zu illustrieren.
Also das heißt, du bist der Einzige, der heute noch was Sinnvolles macht, während wir uns dem Schwachsinn hingeben.
Einer muss es ja machen.
Ja. Finde ich gut. Ungewohnt, ne? Dass es jetzt 12:30 ist und wir mit dem Podcast schon fertig sind. Das finde ich.
Ja, das ist seltsam.
Ja, da gerät dieses Zeitgefühl ein bisschen.
Der ganze Tag, jetzt muss ich mich mit meiner Mutter auseinandersetzen,
die
zwei vorbeikommt.
Grüße. Sag ihr, sie soll die Folge sich vielleicht nicht anhören, weil ich wieder wirres Zeug geredet.
Das behauptet sie jedes Mal, wenn sie es anhört.
Ja.
Dass wir alle sehr wirr sind.
Ja. Da gibt es ja durchaus den und die ein oder andere, die uns das vorwerfen. Aber tja. So sind wir.
Gut, dann. Man kann ausmachen.
Man kann ausmachen, genau. Oder
gar nicht erst einschalten.
Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, uns zu vermeiden in seinem Leben. Ja.
Nur wir haben. Das ist auch Teil der Meinungsfreiheit, zu sagen, ich höre mir Dinge nicht an.
Nur wir müssen auf jeden Fall mit uns klarkommen. Ja. Das ist nämlich das eigene Problem. Wir schreiben uns auch keine Leser-Mails, dass wir es unten immer aushalten mit uns. Aber vielleicht mache ich das mal. Ich schreibe mir mal selbst und dann twitter ich drüber. Und dann gibt's, naja, okay. Gut, schönen Sonntag noch. Und
ebenso.
Nächste Woche machen wir dann wieder sowas. Ciao, ciao.
Ciao. Servus.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.